Jedes Mal, wenn ich die Bergpredigt lese, dann erfasst mich sowas wie Ehrfurcht, weil ich finde das so eine gewaltige Rede, dass ich mich eigentlich scheue, darüber zu reden. Ich muss auch mich wundern immer wieder über die Leute, die damals Jesus zugehört haben bei dieser Rede, weil da dermaßen viel drinsteckt. Wir haben ja schon die Seligpreisungen gehört, wir haben über Salz und Licht geredet. Und dabei erinnert ihr euch vielleicht auch noch, es macht keinen Sinn, wenn man zum Beispiel das Licht unter einen Scheffel stellt. Und heute geht es um so einen Scheffel, nämlich etwas, was dieses Licht, was Jesus in uns schenken will und mit dem er durch uns in die Welt strahlen will, abgedeckt wird. Nämlich oft, und Udo hat das schon auch nochmal erwähnt und erinnert, durch unsere Worte und Gedanken, die oft sehr viel dunkler sind und Finsternis verbreiten, als wir das vielleicht denken. Ich habe auch überlegt, soll ich das irgendwie positiver formulieren? Aber dann habe ich gedacht, nee, lass es mal so stehen. Unheil durch Worte und Gedanken, das soll die Überschrift sein. Aber natürlich geht es ja darauf hinaus, dass Jesus aus diesem Unheil Heil machen möchte. Weil mit dem Glauben an ihn findet ja ein Herrschaftswechsel in uns statt. Und der muss, der wird einen Veränderungsprozess bewirken, ganz tief in uns drin, im Innersten unserer Seele. Das Reich Gottes, von dem ja die Rede ist in der Bergpredigt, das findet in uns statt. Lukas zitiert später in Kapitel 17 Jesus mit den Worten: Ihr werdet nicht sagen können, hier ist es, also das Reich Gottes, oder es ist dort drüben, denn das Reich Gottes ist mitten unter euch oder sogar in euch, so hat es Luther ursprünglich übersetzt, oder inwendig in euch. Und da, in uns, bei unseren inneren Angelegenheiten, da gibt es einiges an Veränderungsbedarf. Man hört das ja manchmal in der Politik, man soll sich nicht in die inneren Angelegenheiten eines anderen Landes einmischen. Aber in unsere Angelegenheiten muss sich Gott einmischen, wenn sich da was zum Besseren wenden soll. Und welche Knackpunkte da besonders kritisch sind, die spricht Jesus in der Bergpredigt erschreckend offen und deutlich an. Eigentlich muss sich da beim Zuhören jeder eingestehen, wie recht Jesus mit seiner Diagnose hat. Und Jesus wird da im Lauf unseres Lebens, meines Lebens, noch so einiges in uns abschleifen müssen und in Ordnung bringen. Jesus packt das Übel, das ist so seine Art, immer direkt bei der Wurzel, in uns, bei unseren Worten und Gedanken. Und überall, wo Menschen Unheil anrichten und Zerstörung, da fängt das Böse doch in unseren Gedanken an, bevor man dann entsprechende Worte und Taten folgen lässt. Überlegt mal, ob das bei euch nicht immer so abläuft. Also versucht euch mal vorzustellen, dass ihr irgendetwas Böses tut, ohne dass ihr vorher auch schlechte Gedanken hattet. Also ich habe wirklich überlegt, das passiert fast nie. Wenn wir ganz ehrlich sind, da spielt sich schon vorher etwas in uns ab. Und dafür will uns Jesus sensibilisieren und gleichzeitig zeigen, was sich ändern wird, wenn er durch seinen Geist in uns lebt und wirkt. Da gibt es eine gründliche Erneuerung. Und zu dieser Erneuerung gehört auch, dass ich über mich selbst erschrecken muss. Könnte ich sonst was ehrlich bereuen, wenn ich nicht auch mal entsetzt bin über das, was ich selber Schlechtes denke und tue und sage? Für was sollte ich überhaupt auch um Vergebung bitten können, wenn ich immer mit mir im Reinen bin? So sagt man das ja so schön, Hauptsache du bist mit dir im Reinen. Aber wie sieht das denn aus mit der Reinheit in mir? Und wie sieht es aus mit dem, dass angeblich ja schon alles in Ordnung ist? Jesus korrigiert hier einiges in seiner Rede. Manche sind vielleicht erschrocken, der Udo auch, als sie den Predigttextabschnitt gelesen haben. Ich hatte nämlich einen Fehler gemacht und habe Verse 1 bis 37 geschrieben, Matthäus 5, Vers 1 bis 37. Das ist natürlich ein riesiger Text, Aber ich habe mich verschrieben, es hätte eine 17 heißen müssen, ja, 17 bis 37. Also das ist immer noch eigentlich zu viel und zu lang, aber es gehört gedanklich auch zusammen. Also wer eine Bibel dabei hat, der kann das mit aufschlagen. Matthäus 5, ab Vers 17 bis 37, um diesen Textabschnitt soll es heute gehen. Als erstes korrigiert Jesus hier das falsche Denken über ihn selbst. Von einem Rabbi hat man damals zu Recht erwartet, dass er sich voll hinter das alttestamentliche Gesetz stellt. Und die superkritischen Pharisäer hatten da bei Jesus so ihre Zweifel. Der schien ihnen zu lasch zu sein, zu locker, zu sanftmütig, zu frei in seiner Auslegung. Und auf ihre mühsam ausgetüftelten Zusatzregeln, da hat er schon gar nichts gegeben. Und so war ihr Vorwurf und auch ihre Befürchtung, Jesus will das Gesetz des Mose abschaffen. Und wenn er das tut, dann kann er unmöglich der Messias sein, auf den wir alle warten. Das waren die, die es mit besonders starker Anstrengung versucht haben, mit besonderer Strenge. Und auf der anderen Seite gab es natürlich auch die liberale Fraktion, die sich erhofft hat, endlich ist Schluss mit dem ganzen Gesetz, mit dem mosaischen Gesetz und den vielen Vorschriften. Mal ganz ehrlich, ohne die 10 Gebote lässt sich es doch viel einfacher lesen. Schwamm drüber. Gott ist die Liebe und da wird das mit meiner Sünde schon nicht so genau nehmen. In Verbindung mit Jesus ist das übrigens ein Gedanke, mit dem heute viele Christen spielen. Es ist die Haltung, von der Dietrich Bonhoeffer mal gesagt hatte, es ist die billige Gnade, wo Menschen denken, ja, Gott lässt einfach 5 Grade sein und wir können es ja sowieso nicht besser, also was soll's. Lebt weiter, wie ihr seid und gleichzeitig denkt noch, Gott hat euch sowieso lieb. Anders ausgedrückt, Gottes Gnade als Booster für mein Ego, aber doch nicht als Erlöser von mir selbst. Gott darf mich gerne lieben, retten und mir ewiges Leben schenken, aber doch bitte mich nicht in Frage stellen und mir in mein Leben reinreden, in mein Konzept, wie ich mir alles vorstelle. Und da hilft Jesus wieder zurecht. Mit der Bergpredigt bringt er uns wieder in die Spur. Sowohl wenn man meint, sich durchs strenge Gesetz einhalten, selbst erlösen zu müssen, als auch wenn man meint, das Ganze sei durch Jesus komplett überflüssig geworden. Und jetzt lesen wir mal ab Kapitel 5, Vers 17. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Wer nun eins von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Das sagt hier Jesus wohl wissend, dass auch einige von denen hier drumherum saßen und zuhörten. Und das ist für alle ein ziemlicher Schock. Für die Konservativen wie für die Liberalen eine harte Nuss. Den Liberalen sagt Jesus, dass sie sich hier keine Hoffnung machen dürfen auf ein von Jesus abgesegnetes Lotterleben. Jesus sagt ihnen, dass er das Gesetz gerade nicht auflöst, sondern im Gegenteil, er erfüllt es und er erfüllt es vorbildlich. Er geht beim Erfüllen des Gesetzes voran, das wir folgen sollen. Wer den Willen Gottes tun will, wer verstehen will, wozu sein Gesetz da ist, wird also ihm, wird Jesus zuhören und verstehen lernen, wie und wieso Jesus es erfüllt. Nämlich durch alles, was er sagt und tut, bis zum Kreuz. Er lebt es vollkommen vor, was es heißt, Gott zu lieben mit all seiner Kraft und den Nächsten wie sich selbst. Er sagt an anderer Stelle ja mal, dass in diesen beiden Geboten das ganze Gesetz hängt und das erfüllt er in Perfektion, in Vollkommenheit. Und die Lektion dabei für die frommen, angestrengten Pharisäer ist tatsächlich ein Schock, denn es braucht zu dieser Erfüllung eine bessere Gerechtigkeit als ihre. Und damit stellt sich Jesus gegen ihr ganzes mühsam aufgestelltes Frömmigkeitskonzept und sagt ihnen, nicht durch die Blumen, sondern ziemlich direkt, nicht sie schaffen es, dieses Gesetz zu erfüllen, sondern es muss Jesus an ihrer Stelle tun, bis zum letzten Tüpfelchen, zum Jota. Und da ist das ist jetzt nicht auf eine wortgetreue Bibelübersetzung gemünzt. Und es geht auch nicht um das stumpfe Abarbeiten von Gesetzen, ohne Fehler zu machen, sondern es geht um die tiefste Ausschöpfung und Bedeutung dieses Gesetzes. Und dass Jesus alles tun wird, was im Gesetz, was Gott im Gesetz fordert, um es zu erfüllen. Mit ihm erfüllen sich dann auch alle Verheißungen, die Gott Israel und die Gott auch den Menschen in der Heiligen Schrift gegeben hat. Darum geht es hier. Jesus ist der von Gott bestimmte Weg zur Erlösung. Durch vollkommene Liebe und Gerechtigkeit, was bei Jesus in ja, fast schon unvorstellbarer Weise zusammenpasst. Wir sehen da oft einen Widerspruch dazwischen. Und meinen, wenn man liebt, dürfte man nicht streng sein oder andersrum. Aber Jesus erfüllt. Er erfüllt das Gesetz. Nicht als gnadenloses Recht und aber auch nicht als Gnadevorrecht. Jesus hebelt Gottes Gesetz nicht aus. Er erfüllt es tatsächlich und vollkommen. Und deshalb kann man Gottes Gesetz, auch wir können es nicht erfüllen, ohne dass wir uns dabei im Glauben an Jesus hängen. Wie aussichtslos das ist, sich selbst vor Gott für gerecht sprechen zu wollen, erklärt Jesus hier anhand von einigen sehr drastischen Beispielen. Und dazu sieht er nicht, wie die Pharisäer auf den äußeren Schein, dass alles schön heilig und fromm wirkt, sondern er sieht mitten ins Herz. Und da wird es dann richtig eng für uns. Da tastet uns Jesus gründlich ab. Da wird auch jeder merken, wie schwer krank er eigentlich ist. Und dass er sich in einem Sünderzustand vor Gott befindet, der geheilt werden muss. Und dass Jesus der Arzt ist, den Gott selber schickt, um diese Heilung zu schenken. Jesus deckt diesen Zustand in uns auf durch ein wiederholtes Satzschema, so ein bisschen ähnlich wie bei den Seligpreisungen. Hier verwendet er 6-mal die Form, ihr habt gehört, dass gesagt wurde zu euch. Und dann sagt er, ich aber sage euch. Und dann denken die einen jetzt schon gleich wieder, ja genau, ihr habt gehört, das steht im Gesetz, ich aber, Jesus sagt euch, vergesst es, ja. Das könnt ihr alles knicken. Aber Jesus sagt nicht, ich aber sage euch was anderes, als im Gesetz steht, sondern Jesus sagt, was es wirklich bedeutet. Und die ersten 4 Dinge schauen wir uns da mal an, weil alle haben irgendwie mit Gedanken und Worten zu tun, mit denen wir uns und andere ins Unheil stürzen können. Worte und Gedanken, die Jesus aufdecken muss, um sie heilen zu können. Und dabei bezieht er sich auf altbekannte Passagen aus dem Gesetz, die natürlich jedem Schriftgelehrten vertraut waren. Zu ihrem Entsetzen verschärft aber Jesus die Gesetze noch in ihrer Bedeutung. Und auf einmal sitzt nicht mehr Jesus auf der Anklagebank der Pharisäer, sondern sie sitzen auf der Anklagebank des Sohnes Gottes. Jesus zeigt schonungslos ihre innere Realität, damit alle kapieren, dass die bessere Gerechtigkeit, von der er spricht, eine bessere Gerechtigkeit als die der Pharisäer kein geistlicher Weichspüler ist, sondern eine Konkretisierung. Jeder soll merken am Ende, dass er ohne Gottes Gnade verloren ist. Und dafür muss es erstmal ans Eingemachte gehen. Der erste angesprochene Punkt, Unheil, töten mit Worten. Ab Vers 21, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du Nichtsnutz, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Vertrage dich mit deinem Widersacher sogleich, solange du noch mit ihm auf dem Weg bist, auf dass dich der Widersacher nicht dem Richter überantworte und der Richter dem Gerichtsdiener und du ins Gefängnis geworfen werdest. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch den letzten Heller oder den letzten Euro bezahlt hast. Ihr kennt die Situation wahrscheinlich alle. Es brodelt in euch, ja. Es brodelt in dir, weil du dich falsch verstanden fühlst oder weil du ungerecht behandelt wurdest. Und dann steigt es in dir hoch, ja, du merkst förmlich die Bläschen, ja, die werden immer größer in deinem Kopf, bis es kocht. Und genauso ehrlich, dann tut es doch auch mal gut, so richtig Dampf ablassen zu können. Jesus sagt aber hier klipp und klar, nein, du kannst schon mit deinen zornigen Gedanken dem anderen Unrecht tun. Und wenn du es dann noch dem ganzen freien Lauf gibst, wenn das in Worten rauskommt, dann nimmt das Unheil seinen Lauf. Weil so innerlich vorgeglüht, da verlierst du ganz schnell das Maß, auch bei dem, was du sagst. Und das mit dem vorher Gehirn einschalten, das lässt sich so schön sagen, aber es ist umsonst, ja. Weil wenn du schon so richtig auf Temperatur bist, dann kannst du das, das ist also wirklich so eine Macht, du kriegst das nicht mehr unter Kontrolle. Da merkst du, du hast dich selbst nicht mehr unter Kontrolle. Das merken wir manchmal, wenn wir einfach dann unsere Wut in Worten nach außen tragen. Und da machen wir uns auch als Christen schon mal gnadenlos fertig. Dafür darf ich mich aber nicht anschließend rechtfertigen, sondern ich muss mich schämen. Jesus deckt hier den Teufelskreis böser Worte mit drei Begriffspaaren auf und dabei steigert sich die richterliche Instanz mehr oder weniger. Ja, Zorn, Gericht, Nichtsnutz oder Depp, ja, das war damals eher so ja, der Halbdackel der Schwaben von heute. Also das ist eigentlich so ein üblicher Begriff gewesen, eigentlich nichts Schlimmes. Dann gehört man schon vor den Hohen Rat und wenn man den anderen als Irren bezeichnet oder als Narr, dann Verdammnis durch Gottes Gerichtsurteil. Das heißt, ja, du kannst sowohl in Gedanken als auch mit Worten zum Mörder werden. Jesus wird dann noch drastischer und sagt, du hast auch wie ein Mörder die Hölle verdient. Das ist natürlich schockierend und wir denken, ja gut, dann gehören wir da wohl alle rein. Das ist eigentlich das Fazit, was ich hier ziehen müsste. Aber Jesus will natürlich darauf hinaus, dass wir begreifen, wo er uns hier rausholt, aus welchem Dilemma. Die praktische Gegenmaßnahme heißt, Jesus hilft aus der Gefangenschaft unserer bösen Gedanken und Worte. Dafür ist er selber in den Tod gegangen, was wir nachher auch im Abendmahl miteinander bedenken wollen. Darin liegt seine Gerechtigkeit für uns. Dafür schenkt er uns auch seinen Geist und seine guten Worte, um die Bösen in uns zu verändern oder noch besser, um sie auszulöschen. Und das ist nicht lästig, das ist seine Gnade. Dazu gehört auch, dass ich mein Denken und meine Worte von ihm umprägen lasse. Und ich einfach meine, ja, das sagen doch alle so oder ich bin halt so. Wenn ich so denke, dann spreche ich damit ja Jesus jede verändernde Kraft in mir ab. Ich glaube, es täte uns allen gut, ich habe die letzte Zeit mehrfach darüber nachgedacht, mich eingeschlossen, wenn wir uns bestimmte fäkal- und sexistische Worte und Sprüche abgewöhnen würden. Hast du schon mal Jesus darum gebeten, dir dabei zu helfen? Ich weiß, dass es gut tut, manchmal sowas rauszuhauen, ja, wenn man ärgerlich ist. Ja. Und manchmal, wenn jemand in der Nähe ist, dann verkneift man sich's noch, denkt's aber. Aber ich kann Jesus darum bitten, dass er hier schon mein Denken ändert, damit mir sowas gar nicht erst über die Lippen kommt. Du darfst Jesus darum bitten, dir dabei zu helfen. Genauso bei den bösen Gedanken, die immer wieder aufkommen. Und statt sich darin hemmungslos zu verlieren und sich auszutoben, vertraue diese Gedanken doch Jesus an, der hält das aus. Du kannst ihm das sagen, was du empfindest. Sag ihm im Gebet, warum du dich so aufregst und über wen. Und dann lass deine bösen Gedanken von ihm in gute umwandeln. Das braucht manchmal eine Zeit. Und da muss man sich auch mal zurückziehen. Da muss man auch mal bewusst die Stille vor Gott aushalten. Und so langsam dämmert mir, was tue ich da eigentlich mit meinen Gedanken oder mit meinen Worten. Oder wenn du mit jemandem Clinch liegst, dann bitte Jesus darum, dass er dir die Kraft für ein klärendes Gespräch gibt. Meine nicht, du musst den anderen erstmal zappeln lassen. Ja, geh doch selber mit guten Worten in die Offensive, das entspricht Jesu Sinn. Und sei dir natürlich dabei auch bewusst, dass du ja selber auch kein unbeschriebenes Blatt bist. Das heißt, zur Bemühung um Versöhnung gehört immer auch meine eigene Demut, dass ich mir im Klaren bin, ich habe die doch auch nötig. Ja, vielleicht an einer anderen Stelle, die der andere gar nicht kennt, aber ich bin doch selber in der Situation, dass ich Gottes Gnade brauche. Warum bin ich dann mit dem anderen so streng und will ihm nicht vergeben? Jesus warnt uns davor, Konflikte nicht ordentlich zu klären und zu denken, das regelt sich mit der Zeit schon selbst. Tut's nicht. Es kann sogar sein, sagt Jesus hier, dass der andere den Spieß umdreht und dich anklagt, wohl auch zu Recht. Am besten suchst du den Frieden also noch, bevor du Gott mit einer neuen oder anderen Bitte kommst. Das war damals unterstrichen durch die Opfergabe, die man regelmäßig gebracht hat. Also Jesus mahnt uns hier sehr deutlich daran, dass es wichtig ist, die Versöhnung aktiv zu suchen. Auch hier geht es nicht um einen Formalismus, dass man jetzt unbedingt verzeihen muss, bis die Sonne untergeht oder Gott nichts mehr bitten kann, bevor man nicht dieses Gespräch geführt hat. Das meint Jesus nicht, sondern dass das mein tiefstes Anliegen ist, das wirklich zu wollen und darauf zuzugehen, bei nächstbester Möglichkeit. Dann tue das auch, und wenn es noch so schwer fällt. Ein zweiter Punkt, Ehebruch. Ehebruch in Gedanken. Ab Vers 27. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dann denkt man jetzt ja, was soll man da noch sagen? Ja? Jesus sagt, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen, also im Innern. Und dann kommt es ziemlich heftig, wenn dich aber dein rechtes Auge verführt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Wenn dich deine rechte Hand verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Was soll man dazu noch sagen? Da muss man eigentlich nicht viel sagen, aber auch hier schärft Jesus das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, nochmal nach. So scharf, bis es durch Mark und Bein dringt. Denn nicht erst die Tat ist Sünde, sondern schon der Gedanke. Die Gefahr der Untreue in Gedanken, die schlummert in uns allen. Besonders, wenn wir gerade ärgerlich sind auf unseren Ehepartner. Dann ist die Versuchung besonders groß, in Gedanken Ehebruch zu begehen. Und ein zu selbstsicheres, das kann mir ja nie passieren, das hilft da nicht. Nur das ehrliche Eingeständnis, ich brauche Jesu Hilfe, ich muss mich auch vor diesen Gedanken hüten. Weil sonst ein Teufelskreis anfängt, wie beim unbeherrschten Zorn, der so langsam anfängt, in mir zu kochen. Und so ist es auch beim Ehebruch. Es fängt mit dem sexuellen Begehren an. Und dieses Begehren ist ja als körperliche Anziehungskraft normal. Und in den von Gott gesetzten Grenzen auch okay. Ich behaupte sogar mal, ohne dieses Begehren würden Mann und Frau ja wohl nie in der Ehe zusammenfinden. Darum geht es nicht, um das Begehren an sich, sondern um das falsche Begehren. Verheiratete Männer sind hier angesprochen. Oder Männer, die nach verheirateten Frauen schielen. Verheiratete Männer sollen ihr Begehren auf die eigene Frau konzentrieren oder Frauen auf ihren eigenen Mann, weil das zur Liebe und zur Treue gehört, wie Gott sie in der Ehe erhalten und im Laufe der Ehe noch vertiefen will. Auch körperliche Erfüllung darf und soll dazugehören. Und ehebrecherische Gedanken, die dazwischen funken, sind, egal wie heimlich, still und leise sie sich bemerkbar machen, ausnahmslos böse. Also sagt Jesus, weg damit, ausreißen, abhacken. Jesus nutzt hier das Stilmittel der Übertreibung. Natürlich ruft er hier nicht zur Selbstverstümmelung auf. Sonst würden die meisten von uns wahrscheinlich als halbblinde Linkshänder hier rumsitzen. Und Jesus spricht exemplarisch uns Männer an, weil wir so ein bisschen mehr triebgesteuert zu sein scheinen als die Frauen. Da läuft schon mal schneller was aus dem Ruder. Aber Frauen sind nicht weniger gefährdet. Vielleicht nur anders, ein bisschen weniger plump und subtiler. Ach, der andere Mann, der versteht mich ja so viel besser. Wäre meiner doch nur so einfühlsam. Ja, auch so kann das anfangen. Auch so kann sich Ehebruch in Gedanken anbahnen und abspielen. Und wieder gilt, alleine werden wir das in uns nicht los. Wir brauchen Jesus, der uns hier auf bessere Gedanken bringt. Ein dritter Punkt, Scheidung per Schriftstück. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, das klammer ich lieber mal aus heute. Aber ich nehme es jetzt mal auf die Kürze mit, weil das ist ein sehr schwieriges Thema. Ehe, Scheidung und Wiederheirat. Jesus dazu, ab Vers 31, es ist auch gesagt, wer sich von seiner Frau scheidet, der soll ihr einen Scheidebrief geben. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Unzucht, der macht, dass sie die Ehe bricht und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Das ist hier eine Ergänzung zum Thema Ehebruch. Schwieriges Thema. Nur so viel auch schriftliche Worte können unheilvoll sein. Hier ist der Scheidebrief. Dieser Scheidebrief oder wir sagen heute die Scheidungsurkunde besiegelt immer ein vorangegangenes Drama. Mit der Scheidung zerbricht eine Ehe, die Gott eigentlich segnen wollte. Und auch jede Scheidung hat immer ihren Vorlauf in bösen Gedanken und Worten, die schwer heilbare und vielleicht unheilbare Wunden hinterlassen.